Ich sag mal so, die Stimmung in so einem OP bei dieser Art von Operation ist außergewöhnlich. In dem Augenblick, wo man das macht, ja, löscht man ein Menschenleben aus. Das muss man einfach so sagen. Aber es ist meine Aufgabe, mir dessen bewusst zu sein, was ich da gerade mache. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und heute sprechen wir über ein wahnsinnig ethisches, emotionales, juristisches Thema. Es geht nämlich um den Schwangerschaftsabbruch. Ich möchte mit euch heute beleuchten, wie gerade so der Stand der Dinge ist, wie so ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich abläuft, wie die rechtliche Lage ist und am Schluss vielleicht mal persönlich werden. Die meisten werden es ja wissen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche auch durchführe, wie das einfach so für den Gegenpart ist, also für die Ärztin, den Arzt, der diese Operation oder dieses Vorgehen eben durchführt, wie da so die emotionale Lage ist. Und es ist ein Thema, ist mir bewusst, was unglaublich kontrovers auch diskutiert wird, nicht nur im persönlichen Umfeld, sondern eben auch politisch. Da hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Zuletzt mit einem neuen Beschluss des Bundestags. Das Ganze war im Juni 22. Ich habe hier stehen November 22, wo diese Folge jetzt aufgezeichnet wird. Also brandaktuelle gesetzliche Änderungen hier in Deutschland. Und wie es in Amerika aussieht, da möchte ich, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, wir müssen beginnen mit ein bisschen Juristerei. Das ist leider so bei dem Thema, dass man sich da die rechtliche Lage angucken muss, beziehungsweise das leider können wir eigentlich streichen, denn es ist natürlich auch wichtig, dass das Ganze rechtlich abgesichert ist für nicht nur uns GynäkologInnen, sondern eben auch für die betroffene Frau. Grundsätzlich, ich werde euch jetzt nicht mit Paragraphen hier zuschwallen, aber so zwei, beziehungsweise einen müsste man mal gehört haben, ist der Paragraf 218. Und der sagt nämlich aus, dass so ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich, Achtung, rechtswidrig ist und mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe geahndet wird. So ist es rechtlich. Er ist einfach verboten. Punkt. Jetzt gibt's in der Juristerei, ich habe Grüße an die Kollegen, die Freunde sind und Juristen, es gibt immer so Schlupflöcherchen. Und der Paragraph 218 wird so ein Stück weit juristisch entkräftet, indem der Paragraph 218a folgt. Und hier gibt es 3 legale Möglichkeiten, also nicht rechtswidrige Möglichkeiten, trotzdem einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und das ist erstens die Beratungsregelung. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Schwangere, die nicht schwanger sein möchte, will, kann, was auch immer, darf sich beraten lassen, bis einschließlich der 12. Schwangerschaftswoche nach Befruchtung, in Klammern 14. Woche nach erster Tag, letzte Periode. Das ist ein zeitlicher Rahmen, der fix ist. Da gibt es auch nichts zu rütteln. Wenn also eine Schwangere kommt in der 15., 16. Woche, dann wird es richtig komplex. Das ist in Deutschland nämlich nicht möglich. Gut, also bei dieser Beratungsregelung bleibt man also straffrei, wenn quasi dieser Paragraph 219 erfüllt ist und das ist diese Beratungsregelung. Zweiter Punkt, die Schwangerschaftsabbrüche sind nicht rechtswidrig, wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Das kann jetzt tatsächlich ein physischer oder eine psychische Gefährdung der Schwangeren sein. Also wirklich eine vitale Gefährdung. Da gibt es Vorerkrankungen, nehmen wir jetzt mal ganz heftigste Gerinnungsstörungen. Es gibt aber auch ganz starke psychische Erkrankungen, die einfach die Schwangerschaft nicht zumutbar werden lassen, beziehungsweise auch das daraus folgende Kind. Gibt also auch medizinische Indikationen. Dann gibt es auch bis zur, was wir vorhin schon hatten, 12. Woche Postkonzeption, also Nachbefruchtung oder 14. Woche nach erster Tag, letzte Periode, ist ein Schwangerschaftsabbruch ebenfalls nicht rechtswidrig, wenn die Schwangerschaft Folge einer rechtswidrigen Tat ist und war. Also Sexualdelikt ist hier das Stichwort. Alle, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, haben Gründe. Und diese Gründe gilt es zu respektieren. Und ich habe das ja auf YouTube etc. schon mitbekommen, wie respektlos dort einfach in den Kommentaren mit so Menschen umgegangen wird, ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, was dahinter steckt. Und wenn man sich mal diesen dritten Punkt einfach vergegenwärtigt, ich glaube, das reicht, um da einfach respektvoll mit umzugehen. Ihr könnt die Gründe, außer ihr habt mit diesen Menschen drüber gesprochen, einfach nicht erahnen. Und das haben wir Gynäkologen alles schon erlebt. Ein Sexualdelikt, was in einer Schwangerschaft quasi gegipfelt ist und sich dann gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden, ist, glaube ich, eine Überlegung, die man nachvollziehen kann. Also, so ist die Rechtslage mal ganz, ganz grob. Jetzt mal zu so ein paar Daten. Wie oft wird das eigentlich? Wie oft passiert das pro Jahr? Da gibt es Daten jetzt von Stand 2019, ist jetzt ein paar Jährchen her, aber die sind immer so ein bisschen verzögert. Und es wird super spannend, was jetzt die neue Gesetzeslage mit der Anzahl der Abruptiones, so heißt das quasi auf Schlau oder auch Schwangerschaftsabbrüche, macht. Verrückterweise gab es ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder Gesetzesänderungen, auch in anderen Ländern. Und das sei mal vorweg gesagt, der internationale Vergleich zeigt, dass eine legalisierte und flächendeckende und barrierearme Durchführbarkeit von diesen Schwangerschaftsabbrüchen nicht die Anzahl der Prozeduren, also der Schwangerschaftsabbrüche, erhöht, aber die Sicherheit erhöht. Das ist statistisch festgehalten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, das wird ja oft immer im Argument, oder es wird oft argumentiert, dass man sagt, okay, wenn man hier irgendwas lockert, dann gehen jetzt auf einmal alle Frauen zu den Schwangerschaftsabbrüchen. Das sind ja eh nur die ganz jungen 16-, 17-Jährigen, die es nicht checken mit der Verhütung. Da kann ich euch auch mal eine Statistik sagen von 2019. Die Altersverteilung sieht nämlich so aus, dass die Mädchen unter 18 Jahren circa 3% von diesen Schwangerschaftsabbrüchen ausmachen. Und die Frauen zwischen 18 und 34, also man möchte meinen, gestandene junge Frauen, die verhütungstechnisch und so weiter alles drauf haben, da liegt der Hauptbaustein. Das sind 72%. 35 bis 39 auch noch 18 und über 40 noch 8%. Also tatsächlich macht dieses klischeebehaftete junge Mädchen, was nicht checkt, wie sie oder eher das Kondom überziehen, macht den kleinsten Teil aus. Wissen viele nicht. Die Beratungsregelung, die wir gerade genannt hatten, ist zu 96% die Indikation. Medizinisch oder kriminologisch machen nur 4% aus. Das heißt, am meisten wird die Beratungsregelung gezogen. Und die sieht quasi so aus, dass man als Frau, wenn man jetzt zur Gynäkologin, zum Gynäkologen kommt und sagt, ich würde gerne meine Schwangerschaft beenden, aus diesen und jenen Gründen, was uns gar nichts angeht, Punkt, sagen wir, okay, dann müssen Sie erstmal zu einer Beratung gehen. Das sind offizielle Stellen, Familienberatungsstellen, sei mal die Caritas genannt oder Pro Familia zum Beispiel, als Klassiker gibt es in jeder Stadt. Und da macht man einen Termin zum Beraten und da wird man auch beraten, was gibt es für Alternativen, was gibt es für Konsequenzen etc. pp. Und dann kriegt man wenn das ein Konsens ist zwischen beiden Parteien, eine Unterschrift, einen Stempel und dann gilt es nochmal 3 volle Tage abzuwarten, bis eben die Methode der Wahl des Schwangerschaftsabbruchs, das ist operativ oder medikamentös, erzähle ich gleich noch was zu, durchgeführt werden darf. Also wenn ich nach 2 Tagen dann schon einen Schwangerschaftsabbruch durchführen würde, dann wäre das rechtswidrig. Ich muss also 3 vollendete Tage zum Nachdenken der Frau einräumen. Und so muss man das auch planen. Und genau, das ist so ein Zeitfenster, was wichtig ist und nicht selten kommt man da wirklich zeitlich auch in die Bredouille, denn wir haben das ja mit der 12. Woche bzw. der 14. Woche gehört, wenn man da noch 3 Tage dazwischen packen muss und sagen wir mal, wir haben so in der 11., 12. Woche erst die Schwangerschaft festgestellt als Frau, also manchmal ist das da wirklich tricky und die 3 Tage können sehr, sehr lang werden. Also, habt ihr jetzt mal so grob gehört, wie oft das vorkommt und wie das Ganze vonstatten geht? Jetzt habe ich ja erwähnt, es gibt 2 Methoden. Das ist einmal die medikamentöse Methode und einmal die operative. Ich will das grob halten. Ich will das jetzt nicht im Detail, da gibt es wirklich relativ viel noch zu beachten mit so einer Anti-Resus-Deprophylaxe etc. Nur mal, dass ihr grob die Unterschiede verstanden habt. Medikamentös, Patientin kommt in die Praxis, hat die Beratungsregelung in der Hand und kriegt jetzt ein Medikament, was sie unter Aufsicht einnehmen muss. Das ist auch krass. Die darf das also nicht mit nach Hause nehmen oder ein Rezept für die Apotheke holen, weil sie könnte es ja vertreiben. Sie könnte ja sagen, ich hole mir das, gebe es meiner Freundin. Also das auch nochmal zur rechtlichen Lage. Es muss unter Aufsicht eingenommen werden. Das ist ein Progesteronrezeptor-Antagonist. Muss euch jetzt nichts sagen. Ihr wisst ja vielleicht von meinen Ausführungen auf Instagram, Progesteron ist das Schwangerschaftshormon schlechthin, Progestare, für die Schwangerschaft heißt es. Und wenn man das natürlich antagonisiert, also dagegen vorgeht quasi, die Rezeptoren blockt, das ist natürlich nicht schwangerschaftsförderlich. Und nach abgelaufenen 24 Stunden nimmt man dann noch ein anderes Medikament. Und da war es früher so, dass man das auch unter Aufsicht einlegen musste. Das ist nämlich, meistens wird es vaginal appliziert. Mittlerweile sagt die DGGG, das ist die Deutsche Gesellschaft der Gynäkologie und Geburtshilfe, dass das nach Hause gegeben werden darf, nach einer ausführlichen und guten Aufklärung. Dieses Medikamentöse, es gibt immer so nach Gusto. Also die eine Gynäkologin macht vielleicht lieber das Medikamentöse. Der nächste Gynäkologe macht vielleicht doch lieber die operative Variante. Die DGGG sagt Folgendes, unter der 10. Woche, Postmenstruationem, also nach ersten Tag der letzten Periode, macht man oftmals die medikamentöse Variante. Zwischen der 10. und 14. dann lieber diese Vakuum-Saugaspiration. Es ist also eine Saugkuretage, so wird das Ganze auch genannt. Es gibt aber auch Gynäkologen, die machen schon unter der 10. Woche diese Saugkuretage. Es gibt Vor- und Nachteile. Klar ist das Setting bei so einer kleinen OP, die entweder in der Praxis selbst, wenn die OP-Räumlichkeiten und Narkosemöglichkeiten haben oder aber auch in so Tageskliniken, da mache ich das zum Beispiel, da ist Narkoseärztin vorhanden und ein operatives Setting. Natürlich ist das ein Stück weit aufwendig, ne? Auf so einen Stuhl umziehen, OP-Feeling, Narkose. Auf der anderen Seite sagen aber auch viele Frauen, ich möchte davon auch gar nichts mitbekommen. Vor allem möchte ich nicht bluten zu Hause, Schmerzen haben. Ich möchte einfach schlafen, dass das gemacht wird, aufwachen, Haken dran. So sehen das viele. Manche sagen aber auch, ich möchte es selbst, ich brauche das, ich muss das selbst erleben. Ich möchte bluten, ich möchte vielleicht auch Gewebe sehen, ich möchte diese Prozedur hinter mich bringen oder über mich ergehen lassen. Also das muss dann einfach individuell besprochen werden. Und dazu kommt, dass jeder Gynäkologin so ein bisschen ja so Vor- und Nachteile in der einzelnen Methode sieht. Was hat sich jetzt in den letzten Jahren denn getan? Warum habe ich da am Anfang irgendwas zu erzählt? Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass da eine Ärztin verklagt wurde, angeklagt wurde und auch quasi bestraft wurde, weil sie auf ihrer Website angegeben hat, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Also die neutrale Aussage gab es, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch. Frauen, die hilfebedürftig dahingehend sind, können mich ansprechen. Punkt. Da stand jetzt nicht 3 für 1. Also machen 3 Schwangerschaftsabbrüche, zahlen nur einen oder irgendwas. Das war keinerlei Werbung. Aber sie wurde angeklagt, Werbung zu machen für Schwangerschaftsabbrüche. Das war, glaube ich, 2017 ging das Ganze los. Jetzt haben wir 2022, jetzt gilt es als abgeschlossen. Es ging hin und her. Sie wurde mit einer Geldstrafe bedacht, sie hat sich gewehrt. Sie wurde wieder mit einer Geldstrafe bedacht, sie hat sich gewehrt. Die Frau Hähnel ist eine Allgemeinmedizinerin, also ist noch nicht mal nicht Gynäkologin oder sowas, die viel damit zu tun hat, sondern Allgemeinmedizinerin, Fachärztin und ist unglaublich engagiert in Frauenrechten. Also das ist ein Aspekt, dass sie gesagt hat, ich als Allgemeinmedizinerin, ich mache das. Sie hat aber auch was Sexualdelikte, Missbrauch im Kindesalter. Also sie hat unglaublich viele auch ehrenamtliche Tätigkeiten, die sich einfach unter einem Schirm befinden und das ist Frauenrecht, Frauengesundheit. Also ganz tolle Frau, wenn man sich das Ganze mal im Detail anguckt. Man denkt sich jetzt, wer verklagt so jemanden? Wer geht da hin und sagt, hier, die hat aber auf ihrer Website. Ja, weiß man auch mittlerweile, es sind nämlich die üblichen, die das immer und immer wieder machen. Also die haben spezielle Ansichten. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, diese Menschen. Und sagen, Schwangerschaftsabbruch ist doof. So. Und die suchen sich jetzt die Menschen raus, die da engagiert sind und klagen die gezielt an. Das ist also jetzt nicht irgendeine Patientin gewesen, die sich da irgendwie missverstanden gefühlt hat, sondern das war von ganz außen extern niemand, der irgendwas mit dieser Frau Hähnel zu tun hatte, die aber bekannt dafür sind, so Leute anzuklagen. Es ging also hin und her und hin und her. Ich möchte das kurz machen, bis sie sich so oft gewehrt hatte und so ein medialer Druck auch entstanden ist seitens uns, also uns Menschen, die gesagt haben, Leute, was wollt ihr? lass das mal. Das ist doch alles, die Frauen brauchen Hilfe. Der Zugang, ich habe es ja vorhin quasi zitiert, der Zugang zur barrierenfreien Hilfe, das ist wichtig. Also hat die neue Gesetzeslage im Bundestag jetzt folgenden Passus drin, dass das Öffentliche, also auf der Website oder wo auch immer, die informative Aussage, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch, sprechen Sie uns bitte an, keinen strafbaren Wert mehr hat. Ich darf das also jetzt auf meine Website schreiben, ohne da irgendwelche Geldstrafen oder Freiheitsstrafen in Kauf nehmen zu müssen. Es gibt schon vorher, gibt es auch heute noch, Webseiten über das Bundesgesundheitsministerium, wo die sich die Ärztinnen und Ärzte reinschreiben lassen können, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und Patientin darf dort gucken, Postleitzahlen eingeben und schauen, wer ist denn der nächste Arzt, die nächste Ärztin. Da muss man als Ärztin, Arzt nicht mitmachen, man kann aber. Das ist freiwillige Basis. Problem ist, wenige Frauen bzw. auch Männer kennen diese Liste, diese Seite. Es ist also relativ komplex, in Anführungszeichen, da dran zu kommen. Also ist ja die Website der betreuenden Frauenarztpraxis eigentlich die bessere Variante. Ja, das funktioniert jetzt. Dank Frau Hähnel, muss man sagen, die da einfach ja, beständig geblieben ist, und dank uns allen, die gesagt haben, ihr habt sie nicht mehr alle. Das muss doch wohl möglich sein. Aber es ist immer noch der Paragraph 218 da und 218a. Es ist immer noch ein gesetzlicher Deckmantel, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Es ist immer noch sehr bürokratisch, an diesen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Aber es ist ein Stück weit entschärfter. Das muss man schon festhalten. So, und zum guten Abschluss kann ich ja noch mal ein bisschen erzählen, wie das ist, auf der anderen Seite zu sitzen oder zu stehen und den Schwangerschaftsabbruch oder die Frau beim Schwangerschaftsabbruch zu begleiten und das eventuell auch durchzuführen. Und bei mir ist das so, wir machen gehäuft den operativen Vorgang, auch auf Wunsch der Patientin. Also wir bieten das quasi offen an. Aber die meisten, die allermeisten, muss man echt sagen, ich würde fast zu über 90% sagen, ich will eigentlich nichts mitbekommen. Ich will nur, dass es passiert. Und das ist schon belastend genug. Deswegen wünsche ich mir die operative Entfernung. Und ich sag mal so, die Stimmung in so einem OP bei dieser Art von Operation ist außergewöhnlich, denn allen ist bewusst, was da passiert, auch wenn man das 100-mal macht. Also es kann sein, dass man 2 OPs vorher hatte, wo routinemäßig was gemacht wird, eine Gebärmutterspiegelung, eine Ausschabung, eine Bauchspiegelung, eine diagnostische, und auf einmal kommt ein Schwangerschaftsabbruch. Und es wird, also es deckt sich, es ist wie so eine Bubble, echt. Und es wird ganz intim auch. Und auch die Patientin wird schön aufgefangen. Also ich finde das immer eine ganz besondere Stimmung. Und es ist natürlich, man weiß in dem Augenblick, was man da tut. Das kann man, glaube ich, festhalten. Es ist also nicht so, dass man, weiß ich nicht, dass das so 0815 ist, sondern in dem Augenblick, wo man das macht, löscht man ein Menschenleben aus. Das muss man einfach so sagen. Und ich weiß nicht, was das für ein Mensch geworden wäre. Vielleicht hätte er uns unglaublich bereichert. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu interpretieren in diesem Augenblick. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu hinterfragen. Aber es ist meine Aufgabe, mir dessen bewusst zu sein, was ich da gerade mache. Und das, ja, man kriegt da ja auch viel ab, dass Leute das als Mord, Tötung einen an den Kopf werfen. Das muss man halt einfach so hinnehmen. Ich sehe in dem Augenblick die Frau, der ich helfe, und die sich aus gewissen Gründen, die mich teilweise nichts angehen, ja, dass ich die unterstütze und da bestmöglich helfe. Es gibt sicherlich, also wenn jetzt, sagen wir mal so, wenn jetzt nehmen wir wieder die klischeehafte 17-Jährige, jetzt zum 4. Mal in einem Jahr kommt und sagt, ich bin schon wieder schwanger, ich möchte es aber nicht, machen wir mal wieder den Abbruch, dann ist das schon so, das macht auch was mit einem. Das muss ich schon sagen. Passiert aber echt. Ich habe das vielleicht, es gibt vielleicht eine Patientin, an die ich mich erinnere, wo ich dann wirklich irgendwann mal schlucken musste, weil ich dachte, Alter, das gibt's jetzt nicht. Und dann redet man natürlich auch darüber, dass man in derselben Sitzung quasi oder kurz danach Spirale einlegt oder irgendwas macht, damit diese Verhütung, diese Dauerverhütung einfach gewährleistet ist. Es ist ein unglaublich emotionales Thema. Ihr könnt mal jetzt selbst in euch gehen und euch überlegen, ob ihr erstens das machen würdet und zweitens, wie ihr euch dabei vielleicht fühlt. Schreibt es mir gerne mal bei Instagram zum Beispiel als DM. Ob ihr da eher ein Menschenleben seht, dem ihr gerade helft, was ihr unterstützt, oder ob ihr das Menschenleben seht, was dem ihr gerade nicht helft. Das könnt ihr mir gerne oder könnt euch gerne mal überlegen. Es ist nämlich, es ist nicht so einfach mal, nee, sagen wir anders, man ist schnell im Fair- und Beurteilen und das ist nicht gut. Man muss erstmal eine Situation selbst erlebt haben oder zumindest intensiv drüber nachgedacht haben, um irgendwas aus der Ferne be- oder verurteilen zu können. Ja, super ernstes Thema. Dafür ist dieser Podcast aber auch da. Nicht nur hier um Ulk und Quatsch und lustig, sondern es ist halt auch nicht alles immer ganz rosig in der Medizin und vor allem auch nicht in der Gynäkologie. Gut, ich wünsche euch trotzdem einen nicht zu nachdenklichen Tag und wünsche euch viel Spaß im Leben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.